Echo in die Zukunft von David Dambitsch.
Warum hat der Mensch Rechte? Der Mensch hat Rechte, weil er etwas unabhängig und von allein entscheiden kann. Er kann selbst entscheiden und er ist für das, was er entscheidet, verantwortlich.
Jeanne Hersch erklärte mit diesen Worten vor 30 Jahren die Grundlagen ihrer Philosophie. Mit ihrem Werk »Das philosophische Staunen«, in deutscher Sprache erstmals 1981 in Zürich veröffentlicht, bezog sie sich damit indirekt auf Sokrates. Beide sahen für sich das gleiche Leitmotiv für ihre Arbeit. Wie soll ich leben, um auf das Gute hinzuleben? Herzlich willkommen zum Tacheles-Podcast Echo in die Zukunft. 1995 hatte Jeanne Hersch ihre Grundfrage nach Berlin geführt. Damals hatte die Ausländerbeauftragte des Berliner Senats zu einem Gesprächsforum zum Thema Berlin tolerant und weltoffen eingeladen. Die Professorin für systematische Philosophie an der Universität Genf, Direktorin der Abteilung Philosophie der UNESCO in Paris, Autorin maßgeblicher Werke wie Ideologie et Réalité, die Ideologien und die Wirklichkeit, Le droit d'être un homme, das Recht, ein Mensch zu sein und die Hoffnung, Mensch zu sein, vielfacher Ehrendoktoren, war der Einladung gefolgt, weil damals in Berlin Weltgeschichte geschrieben wurde. Denn zeitgleich fand vom März bis zum April in der Stadt die erste Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Die United Nations Climate Change Conference, UNCCC, findet seitdem in aller Regel einmal im Jahr statt. Jeanne Hersch, am 13. Juli 1910 geboren, stammte aus Genf. Ihre Eltern, beide Akademiker, engagierten sich für den Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund und auch sie selbst blieb zeitlebens bis zu ihrem Tod vor 25 Jahren dem Sozialismus treu, den sie aber in den freiheitlichen Grenzen einer funktionierenden Demokratie verwirklicht sehen wollte. Alles Totalitäre lehnte sie ab. Nicht nur ihr aus Litauen stammender Vater hatte ihr von der Machtübernahme der Bolschewiken erzählt, sondern auch sie selbst hatte 1932 in Heidelberg bei Karl Jaspers studiert und dann dort 1933 die Machtübernahme durch Adolf Hitler als Studentin von Martin Heidegger erlebt. Die 4 Jahre ältere Hannah Arendt lernte sie erst Anfang der 1950er Jahre in Frankreich kennen. Hannah Arendt schrieb über sie an Karl Jaspers aus Paris, Zitat: »Mit Jeanne Hersch klappte es sofort im ersten Augenblick, über sie vielleicht einmal mündlich, jedenfalls greift sie mich schon tüchtig an und schimpft mich noch tüchtiger aus. Sie sehen, es ist alles in Ordnung. Sie wird hier sehr geschätzt und sie ist durchaus entzückend. Erstaunlich, wie jung sie ist. Ich komme mir richtig als ältere Dame vor.« Zitat Ende. So jugendlich sie auf Hannah Arendt auch wirkte, mit der noch kommenden Pädagogik der 1968er-Bewegung konnte die gelernte Lehrerin wenig anfangen. Dass eine Lehrerin Schüler kameradschaftlich beim Lernen begleiten sollte, war für sie ein Fehler. Jeanne Hersch, die als junge Frau in Lateinamerika Privatunterricht gegeben und mit der thailändischen Königsfamilie als Lehrerin für den späteren thailändischen König und dessen Geschwister fungiert hatte, zog klare Erziehungsziele der selbstbestimmten Kindheit vor.
Solange man die Kinder und die Jugendlichen so erzieht, dass sie das Gefühl haben, dass was sie sind, spiegelt sich in den Augen der anderen, die sie nicht reich genug finden oder nicht intelligent genug oder nicht unabhängig genug und so weiter. Da werden sie immer von dem Urteil der anderen abhängig sein und da sind sie zerbrechlich.
So erklärte es mir die damals 85-Jährige vor 30 Jahren, die noch nichts von der manipulativen Kraft durch die Welt der Apps und TikToks wusste. Ich begegnete der zierlichen, gepflegten alten Dame in der Lounge eines Berliner Hotels. Einen Abend vor ihrem öffentlichen Auftritt im Haus der Kulturen der Welt nahm sie sich Zeit für mich, redete druckreif mit natürlicher Autorität und einem sehr wachen Blick für ihr Gegenüber. Heute gilt Jeanne Hersch als die bedeutendste Schweizer Philosophin.
Das Problem des Antisemitismus, Frau Professor Hersch, des Hasses auf Minderheiten überhaupt, tritt ja überall in Europa wieder verstärkt auf, wenn auch je nach Landesgeschichte mit sehr unterschiedlicher Schärfe. In den Niederlanden etwa hat man traditionell ein weltoffeneres Verhältnis zum Anderssein als in Deutschland. Abgesehen davon, was sind die Ursachen für diese Entwicklung?
Die Ursachen für die Entwicklung, die sind sehr verschieden. Ich glaube, überhaupt ist es so, dass die Leute nicht gerne bei anderen feststellen, dass sie anders sind als sie selbst. Und wenn dieses Anderssein noch dazu etwas Höheres darstellt, dann ist es schwer erträglich. Man denkt, ich war da, ich gehöre hierher, ich bin hier zu Hause, nicht wahr? Und wozu kommen diese Leute, die mir sozusagen ein Minderheitsgefühl bringen? Das ist einer der großen Gründe. Aber ich glaube nicht, dass man sich damit begnügen soll. Es ist komplizierter. Es ist überhaupt so, dass die Menschen erstens Schwierigkeiten haben, die Überlegenheit der anderen zu anerkennen. Sie wollen selbst überlegen sein. Und an sich ist es nicht schlecht. Wenn jeder wirklich überlegen sein will, dann ist es ein menschlicher Zug, würde ich sagen. Aber dieser menschliche Zug, wenn er scheitert, dann wird es gefährlich.
Inwiefern erkennen Sie in West- und Osteuropa Unterschiede im Hinblick auf das Aufkeimen von Minderheitenhass?
Ich nehme an, dass sehr viel davon abhängt, wie die Lage überhaupt ist. Wenn die Lage überhaupt gut ist, dann ist die Versuchung, in irgendeine Form von Antisemitismus oder von Anti-Etwas zu zerfallen, größer. Wissen Sie, ich glaube jetzt immer mehr, dass die Demütigung eine sehr große Rolle in diesen Fragen spielt. Die Demütigung. Zum Beispiel, wenn man sich fragt, warum gibt es in der Welt so viel Widerstand gegen Leute, die man braucht, die man nötig hat, wegen ihrer Überlegenheit, so wird man doch zu dem Ergebnis kommen, dass wenn man auch ihre Überlegenheit braucht, ist sie unerträglich. Die Menschen brauchen irgendwie immer wieder bestätigt zu werden. Und wenn sie nicht genug bestätigt werden, dann ertragen sie es nicht. Und wenn sie es nicht ertragen, suchen sie nach Gründen, die anderen demütigen und nicht sich selbst. Ich glaube zum Beispiel, dass die Versuchungen in der Welt der Geschäfte, die man heutzutage überall so beklagt, diese Gier nach Vorteil und Gewinn und Geld, die man bei politischen Leuten gar nicht erwarten würde, denn die sind doch in einer Karriere drin. Wie ist es, dass sie so viel Geld riskieren, weil sie irgendeinen Appetit haben? Dann kommt es wahrscheinlich daher, glaube ich, nicht so sehr, dass sie die Gier haben, aber dass sie die Demütigung nicht ertragen, dass ihnen das und das fehlt. Ich glaube, die Leute sind heutzutage mehr als früher danach erzogen, dass kein Geld zu haben oder kein Haus im Süden oder irgendeines von diesen Klischee-Vorteilen, das ist nicht einfach eine physische Entbehrung, sondern eine Demütigung.
Insofern gibt es ja dann eigentlich eher eine Ost-West-Gemeinsamkeit als Ost-West-Unterschiede heute.
Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben jetzt Mafias überall im Westen und im Osten. Und das zeigt, dass die Geschichte der Leute sehr verschieden sein kann. Aber irgendwo sind ihre tiefste Empfindlichkeit dieselbe. Und das ist schrecklich. Das bedeutet eines, dass man in der Erziehung sehr viel Nachdruck darauf legen soll, auf die innere Unabhängigkeit der Kinder und der Jugendlichen. Ihre innere Unabhängigkeit, dass man sie nicht so leicht demütigen kann.
Vor allem junge Leute sind es ja, die sich zum rassistischen Gedanken gut hingezogen fühlen. Wo sehen Sie die Ursachen dafür?
Ja, also das frage ich mich. Ich weiß es eigentlich nicht, denn ich habe nicht in einem Land gelebt, wo man das wirklich besonders pflegt. Ich bin ja in der Schweiz erzogen worden und das ist kein rassistisches Land an sich. Natürlich haben sie in der schlimmen Zeit auch manches mitgemacht. Man hat diese J auf die jüdischen Pässe gegeben und so weiter. Aber das war eher aus Angst vor der Situation, so wie sie war, als mit der ganzen rassistischen Begeisterung gemacht. Aber ich glaube, das gibt es. Und das ist gefährlich.
An welchen Zielsetzungen muss man sich Ihrer Meinung nach orientieren, um dieser Entwicklung wirksam begegnen zu können?
Ich habe es schon gesagt, das ist eine bestimmte Festigkeit in der inneren Unabhängigkeit. Je mehr ein Mensch sich als Mensch fühlen wird, desto unangreifbar wird er auf dieser Ebene. Denn er soll stolz sein, worüber? Dass er ein Mensch ist. Er soll sich als Mensch sicher fühlen. Was bedeutet ein Mensch? Warum hat der Mensch Rechte? Der Mensch hat Rechte, weil er etwas unabhängig und von allein entscheiden kann. Er kann selbst entscheiden und er ist für das, was er entscheidet, verantwortlich. Und das bedeutet eine sehr starke Abwehr gegen die Versuchungen von der Art, von denen wir bis jetzt gesprochen haben. Im Gegenteil, solange man die Kinder und die Jugendlichen so erzieht, dass sie das Gefühl haben, dass was sie sind, spiegelt sich in den Augen der anderen, die sie nicht reich genug finden oder nicht intelligent genug oder nicht unabhängig genug und so weiter. Da werden sie immer von dem Urteil der anderen abhängig sein und da sind sie zerbrechlich. Ich glaube, verstehen Sie mich, ich meine nicht, darüber stolz zu sein, was man eben persönlich ist. Nein, darum geht es nicht. Aber ich bin ein Mensch und ich bin als Mensch verantwortlich. Und deswegen bin ich für das, was ich tue und was ich denke und was ich annehme, verantwortlich. Und ich werde mich nicht kaufen lassen dadurch, dass man mir sagt, wieso? Du bist 18 Jahre alt und du hast keinen Wagen. Das macht mir nichts. Ich habe eben keinen Wagen. Meine Menschlichkeit ist nicht daran gehängt.
In Berlin findet gerade der Weltklimagipfel statt. Im Bereich des Umweltschutzes liegt klar auf der Hand, dass mit den Problemen dieser Zeit nur unter der Überschrift Weltinnenpolitik verfahren werden kann. Die Menschen erfahren durch die Medien tagtäglich davon. Dennoch entwickeln gerade Jugendliche im Moment verstärkt ein ungeheuer provinzielles, das heißt fremdenfeindliches Bewusstsein im Gegensatz zu dieser Weltinnenpolitik. Wie erklären Sie sich das?
Das ist seltsam eigentlich. In einer Zeit, wo die Jugend so viel reist, so neugierig ist von der Welt, wo sie so gerne, wie es scheint, Menschen sehen möchte, die anders sind als sie selbst. Eine andere Art der Menschlichkeit. Trotzdem hängen sie ganz davon ab, was ihnen begegnet. Und wahrscheinlich gibt es in dieser Gesellschaft noch verborgene Einflüsse, die man nicht zugibt, aber die doch in der Familie, in der kleinen Kindheit, in der Schule, da und da und da eine Rolle spielen. Das glaube ich. Das nehme ich an. Ich habe ein paar Geschichten gehört, obgleich ich nicht sehr viel in Deutschland gelebt habe. Aber ich habe ein paar Geschichten gehört von jungen Leuten, die erzählen, wie ihre Großeltern gewesen sind, wie man zu Hause gesprochen hat, was für ein Urteil man wirklich über die Fakten hatte. Das ist sehr oft zum Verzweifeln.
Unsere Umweltprobleme sind dramatisch. Die sogenannten Entwicklungsländer sehen zu Recht uns, also die hochindustrialisierten Länder, als die Hauptverantwortlichen für den Treibhauseffekt an. Ein anderes zentrales Problem, so wird überall proklamiert, ist die Überbevölkerung. Durch kinderreiche Flüchtlingsfamilien wird dieses Problem in den demokratischen Gesellschaften des Westens darüber hinaus als fremdländisch bedrohlich wahrgenommen. Die existenziell so bedeutsame Freiheit des Einzelnen, wo liegen für Sie die Grenzen dafür, dass diese Freiheit zugunsten der Weltgesellschaft eingeschränkt wird?
Wissen Sie, das ist eine Theorie, die man hat, aber ich bin nicht sicher, dass sie stimmt. Diese ganze Geschichte der Überbevölkerung. Im Grunde ist es nicht so, dass man alle Nahrung schafft, die man könnte. Es ist nicht wahr. Man weiß, dass man sehr, sehr viel mehr produzieren könnte. Man könnte sehr, sehr viel mehr helfen, die Kinder zu ernähren in den unterentwickelten Ländern und so weiter. Es gibt natürlich eine Krise jetzt und das ist schwer zu überwinden. Aber es ist nicht so, dass das ausgeschlossen ist. Jedenfalls habe ich nicht das Gefühl, dass wirklich alles getan wird, was da getan werden kann. Wir sind nur in einer Übergangszeit, wo die Zahl der Kinder unglaublich wächst. Die Zahl der Überlebenden wächst auch. Es gibt weniger Toten, weil man mehr heilt. Es klingt komisch, denn in der letzten Zeit hat man so viele Toten in diesen Ländern gesehen, dass es wirklich nicht übersehen werden kann. Aber immerhin, und man hat das Gefühl, dass man in einem Zickzack ist, wo verschiedene Faktoren zusammenwirken in einer Art Unmenschlichkeit, die niemand gewollt hat und die doch da herrscht. Und es ist schwierig. Es ist schwierig, das Richtige zu tun. Man versucht es. Aber die Probleme sind schrecklich kompliziert. Schauen Sie zum Beispiel in den Vereinigten Nationen. Es ist doch wirklich so, dass viele, viele Leute wirklich mit sehr viel Ergebung, wie sagt man das? Dévouement.
Devot?
Ja, sich sehr viel Mühe geben, um die Dinge zu verbessern. Aber sie wissen nicht, wie sie das tun sollen. Und ich glaube, dass wir eine sehr schwierige Zeit jetzt überleben müssen. Das heißt, wir müssen in dieser Zeit widerspruchsvolle Bedürfnisse heilen. Und das ist furchtbar schwer.
Frau Professor Hersch, Sie haben utopische Heilslehren stets abgelehnt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion diagnostizieren zahlreiche Zeitgeschichtler das Ende der Ideologien. Wie sehen Sie das?
Ja, ich weiß nicht, was es bedeutet, Ende der Ideologien. Denn in Wirklichkeit bedeutet Ideologie was? Dass man etwas sich im Voraus vorstellt. Oder dass man etwas erdenkt, was es noch nicht gibt. Das ist Ideologie im Grunde. Also wenn der Mensch keine Ideologien mehr hätte, dann würde er einfach in dem krepieren, was er eben hat. Und der Mensch ist nicht so. Der Mensch ist in der Geschichte. Und der Mensch hat eine Geschichte, weil er sich eine Geschichte sucht, weil er nach etwas strebt. Und ohne das wären wir keine Menschen. Also ich bin ganz dafür, dass der Mensch als Mensch lebt, dass er Pläne hat, dass er auch Unmögliches versucht. Das muss sein. Es ist nur nicht leicht, ein Mensch zu sein. Und das müssen wir wissen. Und wer ein Mensch sein will, muss zu manchem Opfer bereit sein.
Inwiefern sind die Menschen tatsächlich immun geworden gegen totalitäre Weltanschauungen?
Sie sind nicht immun geworden. Warum wären sie auch? Sie haben es ja geübt. Im Gegenteil. Ich glaube gar nicht, dass die Menschen sich dadurch retten, dass sie manchen schrecklichen Versuchungen nachgeben. Gar nicht. Gar nicht.
Ich nenne mal das Stichwort Ökofaschismus. Sehen Sie eine solche Gefahr?
Was ist das? Erklären Sie mir das.
Nun, vielleicht die Gefahr, dass man aus Gründen einer übergeordneten Raison sagt, der Umweltschutz geht uns über alles und er wird notfalls mit totalitären Mitteln angeordnet.
Ja, so, da haben Sie meiner Ansicht nach sehr zu Unrecht das Wort Raison gebraucht. Das ist, im Grunde hat die Raison heutzutage schlechte Presse, haben Sie das bemerkt? Man möchte eigentlich sagen, die Raison ist schuld an allem. Nicht die Verrücktheit, nicht die Bosheit, nicht das alles, sondern eben die Raison. Und viele Leute sind gegen die Wissenschaft und gegen die Technik und gegen alles, was die Menschen als Menschen erfunden haben. Ich glaube, ich habe gesagt, es ist schwer, ein Mensch zu sein. Aber wenn ein Mann ein Mensch ist, muss man es annehmen und es bis zu Ende führen, also als Mensch die Entscheidungen treffen, die man zu treffen hat. Die Ökologie zum Beispiel, wo man alles opfern würde für Ökologie, finde ich unmenschlich. Unmenschlich, unakzeptabel. Warum würde man das tun? Die Natur ist doch da, damit der Mensch darin die Ausnahme sein kann, die er ist. In welchem Sinne ist er eine Ausnahme? Überlegen Sie doch. Nur den Menschen kennen wir in dieser Welt, der nicht dem Zwang der physischen Gesetze vollkommen unterworfen ist. Und nur der Mensch ist nicht ganz dem Gesetz des Rechtes Stärkeren, zum Beispiel des Tigers in Afrika, der eine Kuh frisst. Er ist gar nicht grausam, er ist hungrig. Das ist das Gesetz des Stärkeren. Wollen wir uns dem untergeben? Also ich finde nicht. Ich finde, wir müssen unterscheiden. Wir müssen finden, was wir als Menschen tun können. Und was menschlich wäre, um diese Natur fruchtbarer zu machen, damit mehr Menschen ernährt werden.
Der Begriff der Nation im Europäischen Haus. Wie muss dieser Begriff definiert werden, um nicht von Staats wegen in ein unzeitgemäßes völkisches Denken zurückzufallen?
Es ist wieder im Grunde derselbe Punkt wie vorher. Es handelt sich davon, dass der Mensch nicht in erster Linie ein Mitglied einer Nation ist, sondern ein Mensch ist. Und das bedeutet, als Mensch lernt er, selbst zu entscheiden. Als Subjekt der Entscheidung, als Subjekt der Erfahrung, als Subjekt der eigenen Wahl, als verantwortliches Wesen ist er in dieser Welt. Also als solcher ist er nicht in erster Linie Mitglied einer Nation. Mitglied einer Nation ist er auch, aber vielmehr würde ich sagen, er gehört zu einer Kultur. Und diese Kultur ist gerade das, was ihn davon bewusst macht, dass er die Möglichkeit hat, selbst und allein zu entscheiden. Das ist der Punkt. Entweder ist der Mensch ein Mensch oder er ist eben kein Mensch. Er gehört zu irgendeiner Gesellschaft von tierhaften Wesen, wie er auch Tiere um sich herum hat. Da muss man den Unterschied sehen und den Unterschied halten.
Letzte Frage. Welche Kraft kann Ihrer Meinung nach für junge Menschen in Europa vom Begriff Verfassungspatriotismus ausgehen?
Was nennen Sie Verfassungspatriotismus?
Der Begriff, den Dolf Sternberger geprägt hat, also die Identifikation in der Demokratie, eines Menschen in der Demokratie mit der Verfassung.
Verfassung des Landes, in der man lebt. Ich glaube, die Verfassung überhaupt sollte immer im Dienste der freien Verantwortlichkeit des Menschen sein. Also umgekehrt. Nicht die Verfassung wird gerechtfertigt durch das und das, was man in dem Menschen beobachten kann, sondern es muss im Dienste des Menschen sein. Die Verfassung ist da, damit die brutale Kraft nicht allein herrscht. Sie herrscht immer zum Teil. Da muss man keine Illusionen haben. Die Leute, die sich vorstellen, dass es überhaupt keine Kraft, keine physische Macht gibt, die sind in der Illusion. Nein, wir leben in einer Welt, wo die Gesetze, die physikalischen Gesetze und die physische Kraft herrschen. Das ist die Natur, in der wir leben. Und da kommen wir plötzlich mit anderen Auffassungen, mit anderen Bedürfnissen, mit anderen Befehlen. Dann müssen wir unsere menschliche Welt so einrichten, dass die Verfassung, das Gedachte, das Aufgefasste von den Menschen kräftiger wird als die physische Macht. Das ist es. Freiheit gewinnen über physische Macht. Aber nicht durch die Illusion, dass man die physische Macht einfach leugnet. Denn das ist wieder eine Unterwerfung unter die reine Macht. Sondern im Gegenteil, das klare Sehen davon, dass wenn man sich nicht darum sorgt, dass das zu mächtig wird. Also die Notwendigkeit des Politischen, die Notwendigkeit der Rechte, die Notwendigkeit der Menschenrechte, die Mühe dafür, dass es auch physische Kraft gewinnt. Denn die physische Kraft muss da dienen. Das alles gehört zur Schwierigkeit, Mensch zu sein und Menschleben zu gestalten.